Wir haben jetzt gerade aus unserem Liederbuch ganze 7 Strophen gesungen. Der Liederdichter Matthias Jorissen hat dieses Lied nach dem Psalm 136 geschrieben. Und ich muss es sagen, ich weiß nicht, jeder empfindet es anders. Manche empfinden, dass Matthias Jorissen ziemlich gnädig mit uns war, dass er nur 7 Strophen gedichtet hat. Er hat es nicht 1:1 übersetzt. Nämlich der Psalm hat 26 Verse. Jetzt kommt darauf an, ob wir gerne 26 Mal singen dürfen, ausrufen dürfen. Seine Güte ermüdet nie. Ewig, ewig wäre sie. Ob wir das 26 Mal singen wollen, können, dürfen. In diesen 26 Versen der Strophen beschreibt der Dichter von dem Psalm, dessen Name uns überhaupt nicht übermittelt wird. Er beschreibt die Gnade Gottes. Ich habe nämlich diesen Psalm gelesen nach der Hoffnung für alle. Und da steht, seine Gnade hat kein Ende. Immer wieder findet der Psalmdichter eine Ursache zu preisen. Und jeder Vers dieses Psalms endet mit diesen einprägsamen Worten, denn seine Gnade hört niemals auf. Diese Wiederholung ist sicher nicht von ungefähr. Offensichtlich hat der Dichter besondere Erfahrungen mit diesem Gott gemacht. Und diese Erfahrungen bekleidet er in entsprechende Worte. Wir haben sozusagen einige Ausschnitte aus diesem Lied gesungen, aus diesem Psalm. Es lohnt sich aber, diesen Psalm ganz in Ruhe durchzulesen, auf sich wirken zu lassen. Das empfehle ich. Wir werden heute nicht den Psalm hier vorne vorlesen, aber wer mag, kann es zu Hause in Ruhe für sich nachlesen. Das Thema der heutigen Predigt lautet deswegen, seine Gnade hört niemals auf. Haben Sie schon mal in Ihrem Leben Rückschau gehalten? Einen bestimmten Zeitraum rückwirkend bewertet? Was war gut? Was war nicht so berauschend? Wo habe ich Fehler gemacht, die ich gerne rückgängig machen würde? Wo habe ich Wunder oder Momente erlebt, die ich nie wieder missen möchte? Zusammengefasst könnte man sagen, was war schön, was war nicht so schön in meinem Leben bisher? Ich denke, das spielt es keine Rolle, wie alt ich jetzt bin, wenn ich diese Rückschau halte, ob ich erst wenige Jahrzehnte hinterm Buckel habe oder schon mehr als eine Handfinger hat. Auch in diesem Psalm wird eine Rückschau gehalten. Und jede dieser Aussagen endet mit der Feststellung, denn seine Gnade hört niemals auf. Manche Bibelübersetzer verwenden dafür auch den Begriff Güte. Deutlich wird damit auf einen besonderen Lebensbegleiter hingewiesen. Von der Güte oder Gnade einer anderen Person abhängig zu sein, zeigt auf jemanden hin, der größer und stärker ist als ich. Er muss es sein. Und in diesem Psalm wird sehr schnell deutlich, es ist Gott, der sich aktiv in meinem Leben beteiligt. So beginnt der Psalmschreiber, indem er einige grundsätzliche Klarstellungen gleich macht. Gott in seiner Alleinherrschaft. Er ist der Unwandelbare. Der Gott aller Götter und der Herr aller Herren. Gott ist gut. Am brennenden Busch stellt sich Gott dem Mose vor als Ich bin, der ich bin. Wir werden daran erinnert, dass Gott am Anfang gemacht hat, als er Himmel und Erde geschaffen hat, den Himmel mit Weisheit aufgespannt, die Erde über dem Wasser gegründet, die Himmelslichter, Sonne, Mond und die Sterne angeknipst oder angeschaltet, wie man es nehmen will. In der Schöpfungsgeschichte im 1. Mose kann man ausführlich darüber nachlesen, wie Gott Himmel und Erde gemacht hat. Und da zeigte sich sowohl seine Schöpferallmacht als auch seine Schöpferweisheit. In unserem Psalm erinnert der Dichter vor allem an die Weisheit Gottes, die in der Schöpfung sichtbar wird. Immer wieder wird im Alten wie im Neuen Testament daran erinnert, dass Gott der Schöpfer von Himmel und Erde ist. Daran ändert auch die Theorie der Menschen überhaupt nichts. Aber im Psalm 136 wird im Blick auf die Schöpfung besonders seine Gnade hervorgerufen. Es lohnt sich, darüber nachzudenken. Eltern, und ich hoffe, alle die Eltern, die Kinder haben, die können mir beipflichten. Eltern, die ihr erstes Kind erwarten, die werden alles tun, um den neuen Erdlingsbürger ein schönes Heim zu bereiten. Sie geben sich sehr viel Mühe, alles so vorzubereiten, damit das Kind sich wohlfühlt. In gleicher Weise hat Gott diese Erde nicht nur so vorbereitet, wie sie ihm gefiel, das hat er gemacht, ja, sondern er hat sie so gemacht, dass wir Menschen uns hier wohlfühlen können. Und das verdanken wir auch seiner Güte und seiner Gnade. Im Paradies fanden Adam und Eva die allerbesten Lebensbedingungen, die man sich überhaupt vorstellen konnte. Und selbst nach dem Sündenfall, der einzig und allein die selbst verschuldet haben oder verursacht haben, ist die Erde immer noch so erhalten geblieben, dass wir uns da wohlfühlen können. Gott hat an der Erde nichts verändert. Gott gibt uns den Tag und die Nacht. Er gibt die Jahreszeiten, Hitze, Frost, Saat und Ernte. Das alles verdanken wir Gottes Gnade und seiner Güte. Er ist bis heute der Retter, der Erhalter aller Menschen. Wieder ein Grund, seiner Gnade zu danken. Und dann macht der Psalmschreiber einen großen Sprung zu der Befreiung Israels aus der Sklaverei in Ägypten. In einigen Versen geht der Psalm alle Stationen dieser Befreiung durch. Die Plagen, Pharaos, Machtbruch, der Durchzug durch das Schilfmeer, der Untergang der Truppen des Pharaos. Gott ist ein rettender Gott. Und zwei Punkte werden besonders betont, dass Israel aus Ägypten befreit wurde, indem Gott das Volk durch das Schilfmeer führte. Und dass in demselben Meer, durch das Gott Israel rettete, die Heeresmacht des Pharaos umkam. Der Zug durch die Wüste, trotz des heftigen Widerstands der Könige und der Feinde, die Landeinnahme, und dann kommt er am Ende des Fazits. Im Fazit: Gott dachte an uns in unserer Erniedrigung. Um dann in den letzten Versen noch einmal auf den Anfang zurückzukommen: Gott ernährt uns. Gott ist Gott, der Gott des Himmels. Ich finde, Ägypten ist ein treffendes Bild von der Welt unter der Gewalt der Sünde, wo die Menschen gefangen gehalten werden. Der Mensch ist von Natur aus ein Sklave der Sünde. Im Römerbrief 6 heißt es, dass wir Sklaven der Sünde waren. Im Epheserbrief schreibt Paulus, ihr wart tot infolge eurer Verfehlungen und Sünden. Ihr wart tot infolge eurer Verfehlungen und Sünden. Ihr wart einst darin gefangen, wie es der Art dieser Welt entspricht, unter der Herrschaft jenes Geistes, der im Bereich der Lüfte regiert und jetzt noch in den Ungehorsamen wirksam ist. Auch im Kolosserbrief erinnert der Apostel daran, dass wir aus der Gewalt der Finsternis errettet und in das Reich des Sohnes, der Liebe des Vaters versetzt worden sind. Um das Volk Israel zu befreien, waren die starke Hand und der ausgestreckte Arm Gottes aktiv geworden. Er verteilte das Schilfmeer und ließ das Volk mitten hindurchgehen. Um uns zu retten und uns zu befreien, musste Gott Jesus in den Tod schicken. Oder gehen lassen, würde ich eher sagen. Davon ist das Schilfmeer ein Bild. Christus ist gestorben, um alle aus dieser Macht des Todes oder des Teufels zu befreien. Alle, die durch Todesfurcht das ganze Leben hindurch der Knechtschaft unterworfen waren. Das ist nichts anderes als Gnade und Güte Gottes, die wir gerne preisen dürfen. Nachdem Gott in Ägypten bereits die Erstgeburt geschlagen hatte und der Pharao dann mit seiner Armee das geflohene Volk durch das Meer hindurch verfolgte, wurde ihnen dieses zum Verhängnis. Pharao und seine Armee wurden ins Schilfmeer gestürzt und verloren so ihre Macht. Ihre Macht über das Volk. Der Tod Jesu am Kreuz, der uns Befreiung brachte, hat gleichzeitig den Fürsten dieser Welt entmachtet. Und gerade durch seinen Tod am Kreuz hat Christus den Teufel seine Macht, es ist die Macht des Todes, hat er ihm genommen. So lesen wir es im Hebräerbrief. Satan ist ein besiegter Feind, auch wenn er noch nicht endgültig ausgeschaltet ist. Und das ist ein weiterer Punkt der Gnade Gottes. Gott hat das Volk durch die Wüste geführt. Obwohl diese Reise stolze 40 Jahre lang dauerte, wird sie hier nur mit einem Satz erwähnt in diesem Psalm. Andere Berichte aus dieser Zeit beschreiben das etwas ausführlicher und berichten über das Versagen und die Untreue des Volkes. Hier ist die Aussage sehr kurz und beschränkt sich auf die Leitung Gottes. In diesem Psalm wird Bezug auf die Gnade Gottes genommen. Unser Lebensweg wird oft mit einem Weg durch die Wüste verglichen. Wird mit einer Wüstenwanderung verglichen. Während der Wüstenwanderung machen auch wir unsere Erfahrungen. Wir lernen uns und unser Versagen kennen. Aber wir erfahren auch durch Gott, wir erfahren ihn selbst und auch seine Treue. Es ist gut, wenn wir immer wieder von uns wegsehen können und den vor Augen haben, der uns sicher ans ersehnte Ziel bringt. Er will es und er wird es tun. Wir werden es erreichen, aber nicht, weil wir so treu sind, sondern wegen seiner Gnade. Und dafür sollen wir ihn aufpreisen. Gott hat seinem Volk ein Land als Besitz versprochen. Es war das irdische Erbe, das Land Kanaan. Dieses Land hat er dem Volk Israel als Erbteil gegeben. Doch auf dem Weg zu diesem Genuss dieses Erbteils gab es auch Feinde. Sie versuchten alles, um das Volk daran zu hindern, das verheißene Land tatsächlich in Besitz zu nehmen. Wir lesen in der Bibel, dass es waren große und mächtige Könige und sie wurden alle besiegt. Ja, das Volk musste tatsächlich in den Kampf ziehen, sonst wären die Feinde nicht geschlagen worden. Und der Psalmbeter betont aber nicht die Verantwortung des Volkes, sondern das Handeln der Gnade Gottes. Diese beiden Seiten, die Verantwortung von uns Menschen einerseits und die Gnade Gottes andererseits, die gehen immer Hand in Hand. Und hier steht die Seite des unabhängigen Handels Gottes vor uns. Er hat die Könige geschlagen. Er gab dem Volk das Land als Erbteil. Auch wir besitzen ein geistiges Erbe. Wir sind in der himmlischen Welt. Wir sind durch Jesus gesegnet. Mit jedem geistlichen Segen der himmlischen Welt. Und dieses Erbe hat Gott uns gegeben und es ist in unserer Verantwortung, dass wir tatsächlich in den Besitz nehmen können oder wollen. Wir müssen den Feinden, die uns daran hindern wollen, mit der Waffenrüstung Gottes entgegentreten. Wir hatten vor ein paar Wochen hier mit Brigitte über die Waffenrüstung Gottes gepredigt und wir hatten dann im Bibelgesprächskreis auch das Thema Waffenrüstung Gottes. Brigitte hat uns hier andere Bilder von dem, was allgemein bekannt worden sind, dargestellt. Und wir haben im Bibelgesprächskreis festgestellt, all die Waffen sind vorwiegend Verteidigungswaffen. Nur das eine, das Schwert, das kann auch dazu benutzt, das Wort Gottes kann auch benutzt werden zum Angriff. Doch auf der anderen Seite steht auch die Gnade Gottes, ohne die wir überhaupt nichts in den Händen hätten. Wir hätten nichts vorweisen können. Es ist der Reichtum seiner Gnade, in dem wir Erlösung und Vergebung haben. Es ist die Herrlichkeit seiner Gnade, die uns als Kinder unserem Vater stehen lässt. Und das sollen wir niemals vergessen, denn seine Gnade hört niemals auf. Und obwohl das Volk in seinem Erbteil gebracht hatte, Gott hat das Volk in das Erbteil gebracht, er hat sein Wort gehalten. Aber es hörte das Versagen des Menschen nicht auf. Der Psalmist zeigt uns das Gedenken Gottes, seine erneute Rettung und seine offene Hand zum Segen. Gott dachte an das Volk, dass es unterdrückt wurde. Durch ihr eigenes Fehlverhalten waren sie immer wieder in Unterdrückung geraten. Doch so wie Gott an sie in Ägypten gedacht hatte, so tat er auch in dem Verheißungsland. Er erweckte ihnen wiederholt Richter und Retter, die sie von ihren Bedrängnissen befreiten. Und schließlich gab er ihnen immer wieder die nötige Speise, damit sie nicht verhungern, damit sie satt werden. Obwohl wir Christen mit jeder geistlichen Segnung gesegnet sind, machen auch wir ähnliche Erfahrungen wie das Volk Israel. Jakobus sagt in seinem dritten Kapitel, wir alle straucheln oft. Und müssen erleben, dass wir ernten, was wir gesät haben. Und trotzdem Trotzdem ist die Barmherzigkeit unseres Gottes da, um uns zu helfen. Er lässt uns keinen Augenblick aus dem Blickfeld. Er denkt an uns und greift zu unserer Hilfe ein. Seine Rettung, die beschränkt sich nicht nur darauf, uns aus der Macht des Feindes zu retten, sondern seine Rettung und Hilfe umgibt uns jeden Tag. Rettung hat im Neuen Testament eine sehr umfassende Bedeutung. Sie schließt die Befreiung aus jeder Gefahr in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft ein. In der Vergangenheit, weil in dem Moment, wenn wir zu Gott kommen und uns und ihn um Vergebung bitten, wird uns vergeben alles, was hinter uns schon liegt, alles, was wir schon dahin gemacht haben. Und in der Gegenwart ist er auch da als Schutz. Und er spricht uns einen Schutz auch für die Zukunft zu. Schließlich ist er ein gebender Gott, der niemals sparsam gibt, sondern unser Gott ist immer großzügig. Gott war nicht nur bei unserer Errettung reich an Barmherzigkeit. Er ist es auch heute. Er ist auch heute noch reich an dieser Barmherzigkeit. Auch das ist ein Grund genug, ihm für seine Gnade zu danken. Das ist übrigens bis heute so. Gott lässt zu, dass sein Volk auf seiner Erde von anderen Herrschern unterdrückt wird. Obwohl die Erde Gottes Schöpfung und damit sein Eigentum ist, leben seine Leute darauf nicht wie im Paradies. Viele unserer Glaubensgeschwister werden auch bis heute noch verfolgt und etliche von ihnen verlieren auch ihr Leben. Und ich glaube, dass sie doch sagen würden, die Gnade des Herrn hört niemals auf. Denn wer einmal im Himmel angekommen ist, hat das Ziel des Lebens erreicht. Und diese Personen sind nicht irgendwo unterwegs zugrunde gegangen, was auch immer in ihrem Leben geschah. Die Gnade des Herrn hat dafür gesorgt, dass es immer weiterging. Als es weiterging durch die dunkle Täler der Verzweiflung, über manche Pfade vom Unrecht und Gemeinheit, wir sind angekommen, zu Hause bei Gott. Und damit darf auch ich in meinem Leben rechnen. Ich darf rechnen mit dieser Güte des himmlischen Vaters. Jesus Christus ist mein Wegbegleiter. Das hat er versprochen. Und seine Gnade, seine Güte und Freundlichkeit sind eine Schutzmacht. Sie sind eine Schutzmacht gegen alles Böse. Und diese Gewissheit wünsche ich einem jeden von ganzem Herzen. Amen.